Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Morphologie der Hautkrankheiten im Kindesalter von Anne-Kathrin Striegel, Cornelia Mauch und Iliana Tantscheva-Poor. Einleitung.
Etwa ein Drittel der Patienten einer kinderärztlichen Praxis stellen sich mit Hautproblemen als Haupt- oder Nebenbefunde vor. Oft sind die Hauterscheinungen wichtige Hinweise für internistische Erkrankungen oder psychische Leiden. Sie können eine langfristige Wirkung auf die Wahrnehmung und Lebensqualität der Patienten sowie der Familie haben. Für die Zuordnung der Dermatosen sind die genaue Betrachtung der Hauteffloreszenzen und ihre Verteilung unvermeidbar. Ihre präzise Beschreibung bleibt auch nach Jahren eine echte Herausforderung für die nicht-dermatologischen Kollegen. Daher haben wir uns bemüht, einen nachvollziehbaren Algorithmus für die Untersuchung des hautkranken Kindes anhand der Morphologie zu erarbeiten. Zu den einzelnen Schritten haben wir Beispiele aus unserer kinderdermatologischen Sprechstunde herausgesucht, die seit Jahren an der Uniklinik Köln gemeinsam von der Haut- und Kinderklinik durchgeführt wird. Durch unsere Erfahrung mit Genodermatosenkindern ergab sich dabei der Umgang mit genetisch bedingten Hauterkrankungen als ein zusätzlicher Schwerpunkt.
Von der Morphe zur Diagnose, Untersuchung des hautkranken Kindes.
Warum fallen uns die genaue Betrachtung der Hauteffloreszenzen und ihre Beschreibung so schwer? Es gibt ca. 2000 bis 3000 definierbare Dermatosen, die zum Teil mit ähnlichen Hauteffloreszenzen einhergehen können. Zudem kann dieselbe Dermatose mit unterschiedlichen Hauteffloreszenzen vorkommen. Dies ist abhängig von Form der Erkrankung, Stadium der Erkrankung, Patientenalter, Lokalisation und Vorbehandlung. Des Weiteren kommt für die Diagnostik einer Hauterkrankung erschwerend hinzu, dass jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung für die Morphe, insbesondere ihrer Farbtöne und Begrenzung hat.
Beispiel atopische Dermatitis.
Im Säuglingsalter sind vor allem das Gesicht und die Kopfhaut mit oft nässenden, krustig belegten Arealen betroffen. Im Kleinkindalter sind die Hautveränderungen eher trocken, mit Befall der Gelenkbeugen, Hals, Nacken, Gesicht und Handrücken. Ab der Pubertät sind vor allem Augenlider, Hals und die großen Gelenkbeugen betroffen. Oft sieht man dabei eine Verdickung der Oberhaut.
Beispiel: lichtexponierte Areale.
Lichtexponierte Areale sind Prädilektionsstellen für Photodermatosen, Kollagenosen und einige Genodermatosen.
Merke: Da das Tageslicht unsere Wahrnehmung deutlich verbessert, sollte die hautärztliche Untersuchung in einem gut belichteten Raum stattfinden. Am besten stellen Sie den Patienten schräg zum Fenster.
Zusätzlich braucht man ein Lineal sowie nach Möglichkeit eine Lupe und einen Glasspatel. Die Dioskopie, das heißt die Untersuchung mit dem Glasspatel, erlaubt die sichere Unterscheidung zwischen einem Erythem und einer Purpura. Im Gegenteil zur Purpura ist beim Erythem das in den Gefäßen befindliche Blut wegdrückbar. Bei granulomatösen Erkrankungen ist durch den Druck mit dem Glasspatel eine apfelgeleeartige Farbe zu sehen.
Schritt 1: Untersuchung des gesamten Integuments.
Mit etwas Abstand sollten Sie jetzt das gesamte Integument des Patienten betrachten. Ist es eine Einzelläsion oder sind mehrere Läsionen vorhanden? Sind die Läsionen umschrieben oder generalisiert? Treten die Läsionen uni- oder bilateral auf? Sind die Läsionen symmetrisch oder asymmetrisch verteilt? Erkennen Sie nun bestimmte Verteilungsmuster und/oder Prädilektionsstellen.
Schritt 2: Eigenschaften der Effloreszenzen.
Konzentrieren Sie sich nun auf die einzelnen Effloreszenzen und ihre Eigenschaften. Wichtig ist hier, die Primäreffloreszenzen zu erkennen. Die Dermatologen benutzen dazu oft eine Lupe oder ein Dermatoskop. Primäreffloreszenzen entstehen de novo auf gesunder Haut. Die Sekundäreffloreszenzen gehen aus den Primäreffloreszenzen hervor. Die ABCDE-Regel, die wir bei der Unterscheidung zwischen Nävus und Melanom kennen, hilft bei der Beschreibung der Eigenschaften einzelner Effloreszenzen. Asymmetrie, Begrenzung, Color, Durchmesser und Erhabenheit. Die Form der Hauteffloreszenzen kann besonders behilflich für die endgültige Zuordnung sein. Man unterscheidet unter anderem folgende Formen: Numulär, das heißt münzförmig, zum Beispiel das numuläre Ekzem. Targetoid, das heißt schießscheibenartig, zum Beispiel das Erythema exudativo multiforme. Annulär, das heißt randbetont, zum Beispiel Tinea corporis. Geometrisch, zum Beispiel bei Missbrauch, Selbstmutilation.
Schritt 3. Palpation der Haut.
Durch die Palpation kann man die Hautetagen besser erkennen, zum Beispiel Schuppung bei epidermaler Beteiligung, Fluktuation bei Zysten oder Verschieblichkeit zur Unterlage bei Tumoren. Zu den bewährten Tests gehören der Nikolsky-Test und der Darier-Reibetest. Beim Nikolsky-Test kann durch tangentialen Druck die Epidermis abgeschoben werden und eine Blase wird hervorgerufen. Dieser Test wird bei der toxischen epidermalen Nekrolyse oder dem Pemphigus vulgaris positiv. Der Darier-Reibetest wird bei Verdacht auf eine Mastozytose angewendet. Durch heftiges Reiben auf der Hautveränderung wird eine Quaddel hervorgerufen. Der Dermographismus ist eine weitere manuelle Untersuchungstechnik. Man unterscheidet weißlichen Dermographismus bei atopischer Dermatitis und urtikariellen Dermographismus bei der Urtikaria, insbesondere der Urtikaria fastitia.
Schritt 4. Untersuchung von Haaren, Nägeln und Schleimhäuten.
Als Beispiel kann hier genannt werden, dass man bei Kindern mit ausgeprägter langwieriger Alopecia areata oft Nagelveränderungen wie Nagelgrübchen oder Nageldystrophie beobachten können.
Schritt 5. Blickdiagnosen können irreführend sein.
Bevor Sie zur endgültigen Diagnose kommen, korrelieren Sie noch einmal den Hautbefund mit der Anamnese, dem Ganzkörperstatus und gegebenenfalls den Laborbefunden. Auf ein paar wichtige Details in der Anamnese, die bei einer Hauterkrankung hinterfragt werden müssen, muss besonders geachtet werden. Wann und wo genau sind die Hautveränderungen zuerst aufgetreten? Gibt es Triggerfaktoren, zum Beispiel Infekte, Arzneimittel, Licht? Ist bereits eine Vorbehandlung durchgeführt worden? Familienanamnese, Reiseanamnese, Umgebungsanamnese?
Beispiele, Anamnese.
Bei einer Urtikaria bestehen die Quaddeln weniger als 24 Stunden an einer Stelle. Bei der Scabies leiden oft andere Familienangehörige unter Juckreiz. Die Patienten wachen durch den starken Juckreiz nachts auf. Beim Giannotti-Crosti-Syndrom berichten die Patienten oft über einen kurz vorher durchgemachten Infekt der oberen Atemwege. Bei der Purpura Schönlein-Henoch bestehen neben den Petechien oftmals Gelenkschwellungen und Bauchschmerzen. Der Ganzkörperstatus kann Rückschlüsse auf die Hauteffloreszenzen geben. Die Lymphknoten können bei Infektions- und Tumorerkrankungen wichtige zusätzliche Informationen bringen.
Schritt 6. Interdisziplinäres Vorgehen.
Bei unklaren und therapieresistenten Hautveränderungen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend für die endgültige Diagnosestellung und Betreuung der Patienten. Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit wird anhand des nächsten Kapitels illustriert.
Vorgehen bei Verdacht auf eine Genodermatose.
Genodermatosen sind eine heterogene Gruppe von seltenen Hauterkrankungen, bei denen definitionsgemäß ein singuläres Gen betroffen ist. Meist haben sie eine Prävalenz von kleiner als 1 zu 2000 und gehören damit zu den sogenannten Orphan Diseases, deren Abklärung sehr umfangreich und kostenintensiv ist. In Deutschland leben schätzungsweise mindestens 5000 Menschen mit einer seltenen Genodermatose, die sich in ca. 75% schon im Kindesalter manifestiert.
Merke: Der chronische Verlauf, oft mit Multiorganbeteiligung und die Betroffenheit mehrerer Familienmitglieder, machen eine frühzeitige Diagnosestellung für die Einschätzung der Prognose, die komplexe Betreuung der Patienten und die Familienberatung sehr wichtig. An die Kolibris denken.
Wichtige Hinweise für eine Genodermatose können sein: generalisierte, oft symmetrisch verteilte Hautbefunde bei Geburt, insbesondere nach Ausschluss einer Infektion, zum Beispiel Erythrodermie und Blasen im Rahmen einer Epidermolysis bullosa. Multiple Pigmentflecken im ersten Lebensjahr, zum Beispiel mehr als 6 Café-au-Lait-Flecken bei Neurofibromatose Typ 1. Nicht zum Alter passender Hautbefund, zum Beispiel Progerie-Syndrome. Lichtempfindlichkeit, zum Beispiel bei Porphyrien und Xeroderma pigmentosum. Verteilung entlang der Blaschkolinien als Zeichen für ein Mosaik, zum Beispiel im Rahmen eines epidermalen Nevus. Polymorphie der Hautbefunde, zum Beispiel eczematoide Dermatitis, mit Petechien und Ekchymosen im Rahmen eines Viscott-Aldrich-Syndroms. Multisystembeteiligung, insbesondere von ZNS, Skelett, Zähnen, Augen und Ohren. Positive Familienanamnese.
Merke: Bei Verdacht auf eine Genodermatose sollte eine Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum erfolgen, in dem die Patienten interdisziplinär betreut werden.
In diesem spezialisierten Zentrum sollte dann eine detaillierte Befunderhebung anhand der Anamnese und der klinischen Untersuchung stattfinden.
Ausgewählte Dermatosen. Von der Diagnose zur Morphe.
In diesem Abschnitt werden einige Hauterkrankungen, die in den vorigen Kapiteln als Beispiel vorgestellt wurden, kurz erläutert. Diese Dermatosen haben wir aufgrund ihrer typischen Morphologie und ihrer Vielfältigkeit ausgewählt.
Giannotti-Crosti-Syndrom oder Acrodermatitis papulosa eruptiva infantilis.
Beim Giannotti-Crosti-Syndrom handelt es sich um ein reaktives, schubweise auftretendes, symmetrisches, papulöses Exanthem bei Kleinkindern. Es wurde primär im Rahmen einer Hepatitis B-Vireninfektion beschrieben, tritt aber auch unter anderem bei einer Epstein-Barr-Virus- oder einer Coxsackie-Virus-Infektion auf. Die Pathogenese ist ungeklärt, diskutiert wird eine ID-Reaktion auf Antigene. Nach einer kurzen Prodromalphase mit Pharyngitis oder gastrointestinaler Symptomatik sowie subfebrilen Temperaturen tritt das papulovesikuläre Exanthem vor allem im Bereich der Wangen, Streckseiten der Extremitäten und gluteal auf. Die Therapie erfolgt aufgrund der guten Prognose vor allem symptomatisch.
Psoriasis.
Die Psoriasis ist eine häufige akut oder chronisch verlaufende Hauterkrankung mit genetischer Disposition. Eine Assoziation mit Übergewicht und metabolischem Syndrom ist mittlerweile auch für das Kindesalter nachgewiesen. Charakteristisch sind streckseitig betonte, scharf begrenzte rötliche Pappeln oder Plaque mit einer silbrigen, groblamellären Schuppung. Es gibt unterschiedliche klinische Formen, die geprägt sind durch Verlauf, Lokalisation, Morphologie oder weitere Organmanifestationen. Die topische Therapie bei Kindern erfolgt nach einer ausreichenden Entschuppung mittels Ditranol, Steroiden und Vitamin-D-Präparaten. Bei nicht ausreichender Wirksamkeit bzw. einer Gelenkbeteiligung wird eine systemische Therapie primär mit Methotrexat durchgeführt. Zusätzlich stehen Biologicals zur Verfügung. Differentialdiagnostisch ist eine Abgrenzung zur atopischen Dermatitis vor allem bei jüngeren Kindern nicht immer leicht.
Scabies.
Die Scabies ist eine häufige, weltweit verbreitete, stark juckende parasitäre Hautinfektion. Die Prävalenz der Erkrankung hängt im Wesentlichen von der Bevölkerungsdichte sowie von hygienischen Bedingungen ab. Weibliche Milben graben tunnelförmige Gänge und verbleiben 30 bis 60 Tage lebensfähig. Klinisch symptomatisch wird eine Scabies nach 3 bis 6 Wochen und ist vor allem geprägt durch nächtlichen Juckreiz. Die papulovesikulären Hautveränderungen sind meist Ausdruck einer allergischen Reaktion des Organismus auf die Milbeninfektion. Die Hautveränderungen sind vor allem in den Interdigitalfalten der Hände, Füße, Ellenbeugen, Kniekehlen sowie im Brustwarzenhof, Nabel und im Genitalbereich lokalisiert. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind die Efloreszenzen oft palmar oder plantar und an der Kopfhaut lokalisiert. Die Therapie erfolgt mit Permethrin 5% in einer Cremegrundlage. Gegebenenfalls muss die Therapie nach 14 Tagen wiederholt werden. Differentialdiagnostisch muss man an ein Ekzem bzw. eine Impetigo denken.
Erythema exudativo multiforme.
Das Erythema exudativo multiforme ist eine akute selbstlimitierende Dermatose mit kokardenförmigen Effloreszenzen. Diese tritt bei Kindern meist parainfektiös auf, am häufigsten nach Herpes simplex und Mykoplasmeninfektionen. Die Hautveränderungen treten nach einer kurzen Prodromalphase im Bereich der Hände, Fußsohlen, Nacken, Streckseiten der Extremitäten und im Gesicht auf. Die Kokarden sind rötlich-livid, teilweise hämorrhagisch und können zentral eine Blasenbildung aufweisen. Die Therapie erfolgt vor allem symptomatisch und abhängig von der Ursache antimikrobiell. Differentialdiagnostisch muss man im Kindesalter unter anderem an eine akute Urtikaria, eine Lichtdermatose oder einen Lupus erythematodes denken.
Numuläres Ekzem.
Das numuläre Ekzem ist eine therapieresistente, stark juckende Ekzemform. Die Ursache ist polyetiologisch. Im Kindesalter ist vor allem eine atopische Diathese, seltener eine mikrobielle Besiedlung, ursächlich. Die Hautveränderungen bestehen aus münzenartigen, teilweise feuchten, das heißt erosiven, teilweise trockenen, das heißt schuppigen Plaques. Die Therapie erfolgt mit topischen Steroiden Klasse 2, gegebenenfalls antimikrobiell und einer intensiven und regelmäßigen Hautpflege. Differentialdiagnostisch muss man andere Ekzemtypen, eine Psoriasis und eine Tinea corporis, abgrenzen.
Tinea corporis.
Die Tinea corporis wird durch Dermatophyten hervorgerufen. Sie wird vor allem übertragen durch Kontakt mit kontaminierten Gebrauchsgegenständen, engen körperlicher Kontakt oder infizierte Tiere. Auf der Haut zeigen sich typischerweise randbetonte Plaques mit kleinlamellöser Schuppung. Für den Erregernachweis sollten Schuppen vom Randbereich nach ausreichender Desinfektion entnommen werden. Die Therapie erfolgt antimykotisch, meistens topisch, bei disseminierten Befunden auch systemisch.
Mastozytose.
Die Mastozytose ist eine seltene Erkrankung, die durch Mastzellanreicherung in der Haut und gelegentlich in den inneren Organen gekennzeichnet wird. In etwa 55% der Fälle tritt diese vor dem zweiten Lebensjahr auf. Bei den pädiatrischen Patienten konnten neulich als verursachend aktivierende C-Kit-Mutationen in den Mastzellen nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu Erwachsenen verläuft die Mastozytose bei Kindern selbstlimitierend und eine Beteiligung der inneren Organe ist extrem selten. Mastozytome und die makulopapulöse kutane Mastozytose sind die häufigsten Manifestationsformen im Kindesalter. Beide können gelegentlich mit einer Blasenbildung einhergehen. Typisch ist das Darreh-Zeichen.
Epidermaler Nävus.
Die epidermalen Nävi sind Ausdruck eines Mosaizismus. Diese verlaufen entlang der embryonalen Wachstumslinien und repräsentieren sich häufig mit streifigen bräunlichen Hyperkeratosen. In seltenen Fällen können ausgeprägte Befunde syndromal auftreten und mit einer Beteiligung des Skeletts, der Augen und des ZNS einhergehen. Differentialdiagnostisch sollte eine lineare Psoriasis und Lichenstriatus ausgeschlossen werden. Therapeutisch kann gegebenenfalls eine ablative Lasertherapie in Erwägung gezogen werden.
Epidermolysis bullosa.
Die Epidermolysis bullosa stellt eine Gruppe von Erkrankungen dar, die durch Blasenbildung an vor allem mechanisch belasteter Haut und Schleimhaut gekennzeichnet ist. Die Inzidenz wird bei ca. 1 zu 40.000 in Deutschland geschätzt. Ursächlich sind Genmutationen, die die Strukturproteine der epidermalen oder der dermoepidermalen Adhäsion kodieren. Abhängig von der Spaltbildungsebene wird die Epidermolysis bullosa in 4 Formen unterteilt, die eine unterschiedliche Ausprägung und Prognose zeigen. Epidermolysis bullosa simplex, intraepidermale Spaltbildung, junktionale Epidermolysis bullosa entlang der Basalmembran, dystrophe Epidermolysis bullosa unterhalb der Basalmembran und das Kindler-Syndrom mit variabler Spaltbildungsebene.
Merke: Insbesondere bei Neugeborenen ist eine zuverlässige Differenzierung der Epidermolysis bullosa Form aufgrund der Klinik nicht möglich. Es sollte ein Immunfluoreszenzmapping aus einer Hautbiopsie zwecks Bestimmung der Spaltbildungsebene über das EB-Zentrum Freiburg erfolgen.
Die Therapie erfolgt überwiegend symptomatisch, basierend auf Vermeiden von Traumata, Vermeiden von Infektionen, Wundmanagement, Physiotherapie.
Kave. Bei schweren Formen, die mit extrakutanen Komplikationen wie Ösophagusstrikturen, Augensynechien, Zahnschmelzdefekten und einer Malnutrition verlaufen, ist eine Anbindung an spezialisierten Sprechstunden, wo eine interdisziplinäre Mitbetreuung der Patienten gewährleistet wird, dringend zu empfehlen. Herpes Zoster.
Der Herpes Zoster ist eine neurotrope Viruskrankheit, die durch Reaktivierung des im Körper vorhandenen Varicella-Zoster-Virus vorkommt. Dabei kommt es zu einer Entzündung einzelner oder mehrerer Spinalganglien mit gruppierten Bläschen im zugehörigen Dermatom. Meist treten die Symptome einseitig auf, begleitend von brennenden Schmerzen. Parallel zu der antiviralen Therapie sollten eine adäquate Schmerztherapie und austrocknende antiseptische Umschläge durchgeführt werden. Als Differentialdiagnose sollten ein Erysipel und ein Herpes simplex ausgeschlossen werden.
Lichenstriatus.
Ein Lichenstriatus ist eine den Blaschko-Linien folgende, streifenförmige Dermatose unklarer Ätiologie, die vor allem bei Kindern parainfektiös auftritt. Meistens sind die kleinen rötlichen Lichenoiden oder Psoriasisformen Pappeln über die gesamte Länge eines Armes bzw. eines Beines lokalisiert. Die Ausbildung der Hautveränderungen erfolgt innerhalb von 2 bis 4 Wochen und bildet sich nach Monaten wieder zurück. Differentialdiagnostisch kommt unter anderem ein entzündlicher linearer verrucöser Nävus oder ein linearer Lichenruber in Frage. Therapeutisch wird eine Wait-and-See-Strategie sowie eine Hautpflege empfohlen. Teilweise profitieren die Patienten auch von topischen Steroiden.
Lichenruber.
Der Lichenruber ist eine nicht infektiöse, subakut bis chronisch verlaufende, juckende, selbstlimitierende, entzündliche Erkrankung der Haut, Schleimhäute und Adnexe unklarer Ätiologie. Es werden sowohl eine Autoimmunreaktion als auch virale Antigene etiopathologisch diskutiert. Die Hautveränderungen erscheinen als flache, livide, stark juckende Pappeln mit weißlicher Zeichnung an der Oberfläche. Häufig ist eine lineare Anordnung der Efloreszenzen in Kratz- oder Reibespuren als Köbner-Phänomen zu sehen. Die Efloreszenzen sind typischerweise an den Beugeseiten der Handgelenke lokalisiert. In 30-40% der Fälle sind die Schleimhäute betroffen. Therapeutisch kommen mittelstarke topische Glukokortikoide und Calcineurin-Inhibitoren zum Einsatz. Differentialdiagnostisch sind andere lichenoide Dermatosen, zum Beispiel ein lichenoides Arzneimittelexanthem oder lichenoide Graft-versus-Horst-Reaktion in Betracht zu ziehen.
Juveniles Xanthogranulom.
Das Xanthogranulom ist eine benigne selbstheilende Erkrankung im Spektrum der Nicht-Langerhans-Zell-Histiozytosen. Überwiegend sind es solitäre, seltener multilokulär oder disseminiert auftretende weiche, zunächst rote, dann gelbe Pappeln oder Knoten, die vor allem im Bereich des Kopfes und des Stammes auftreten. Meistens bilden sie sich spontan zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr zurück. Differentialdiagnostisch kommen unter anderem Mastozytome und Nervus spitz in Frage.
Morphea oder lokalisierte Sklerodermie.
Die lokalisierte Sklerodermie oder Morphea ist eine selbstlimitierende, sklerosierende Bindegewebserkrankung der Haut, die in etwa 15% bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr auftritt. Mädchen sind 2 bis 3 Mal häufiger betroffen als Jungen. Je nach Ausdehnung lassen sich die folgenden 4 Formen unterscheiden. Limitierte zirkumskripte Form, lineare Form, generalisierte Form und tiefe Form. Im Kindesalter treten am häufigsten die lineare Form und die zirkumskripte Morphea vom Plaque-Typ. Bei der linearen Form können tiefer liegende Strukturen wie Subkutis, Muskulatur und Knochen sowie bei Läsionen am Kopf das ZNS betroffen werden. Es sind epileptische Anfälle, Migräne, Zahnkieferanomalien und okuläre Veränderungen im Rahmen des Encou-Desabre-Subtyps beschrieben worden. Die lineare Morphea der Extremitäten kann zu Muskel- und Knochenatrophien mit dermatogenen Kontrakturen und entzündlicher Gelenkbeteiligung führen. Bei der Morphea vom Plaque-Typ werden rundliche, meist oberflächliche Plaques mit zentraler weißlicher Verhärtung und einem umgebenden ringförmigen Erythem beobachtet. Eine interdisziplinäre Betreuung ist dringend zu empfehlen, insbesondere bei den Patienten mit einer linearen Morphea.